Ein Gehalt sagt mehr über die Organisation aus, als über den Menschen, der dieses Gehalt bezieht. Weil das sind Wertvorstellungen, ne? Bewertungen, die da reinfließen der Organisation, eine Zahlungsfähigkeit, die dazu auch noch trifft auf die Zahlungsbereitschaft. Sozusagen das Gehalt ist das Produkt daraus. Und deswegen, glaube ich, kann man am Gehalt mehr über die Organisation lernen, als über den Menschen. Ja, was machen Menschen dann, wenn sie das Gefühl haben, das fühlt sich nicht fair an? Sie nehmen ihre eigene Leistung zurück. Das wissen wir zum Beispiel aus der Gerechtigkeitsforschung, dass Menschen, wenn sie das Gefühl haben, es ist nicht fair, eben wieder dafür sorgen, auch oft unbewusst, dass es fairer wird. So eine Organisation, die haben letztes Jahr den German Equal Pay Award gewonnen und eine Vertretung aus dieser Organisation hat gesagt, eigentlich ist es schon komisch, dass wir einen Preis für etwas bekommen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und ich glaube, das trifft es eben ganz gut. Das ist Vodafone. Die haben zum Beispiel ein Dashboard, wo jede Führungskraft sieht, welche Auswirkungen eine Gehaltsentscheidung auf den Gender Pay Gap im eigenen Team hat. Und die haben ein Ampelsystem und die ist grün, gelb oder rot. Und wenn sie auf rot schalten, dann gibt es ein Gespräch bei der Geschäftsführung. Wenn ihr das nächste Mal von jemandem hört, der ein Gehaltsgespräch hat oder eine Verhandlung, sagt bitte nicht, verkauf dich nicht unter Wert und lass dich nicht über den Tisch ziehen. Warum?
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Über Geld spricht man nicht, heißt es oft. Aber genau da liegt das Problem. Denn Gehälter sind in vielen Unternehmen noch immer nicht fair, nicht transparent und nicht nachvollziehbar. Sie hängen häufig von Traditionen, Geschlecht oder schlicht Verhandlungsgeschick ab. Aber nicht von klaren, objektiven Kriterien. Das Ergebnis? Ungerechtigkeit, Frust, ein Gender Pay Gap, der viel zu groß ist und Mitarbeitende, die sich nicht wertgeschätzt fühlen. Für Organisationen bedeutet das Motivationsverlust, Leistungsrücknahme und ein Risiko für die gesamte Unternehmenskultur. Wie geht es anders? Und wie sieht eine faire, zukunftsorientierte Bezahlung aus, die für Mitarbeitende und Organisationen gleichermaßen funktioniert? Antworten hat Nadine Nobili. Sie ist Expertin für innovative Vergütungssysteme, Mitgründerin des New Pay Collective, Gründerin von CoX und Autorin mehrerer Bücher über New Pay. Mit Nadine habe ich darüber gesprochen, warum wir in Deutschland so ungern über Gehalt reden, was am aktuellen Vergütungssystem kritisch ist und wie faire Bezahlung in Zukunft aussehen kann. Wir sprechen sehr ausführlich über die EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die ab 2026 vieles verändern wird. Mit mehr Transparenz, mit mehr Rechten für Mitarbeitende und mit großen Pflichten für Unternehmen. Wir diskutieren Best-Practice-Beispiele, konkrete Schritte für Organisationen und Führungskräfte und Nadine gibt Tipps, worauf Mitarbeitende beim nächsten Gehaltsgespräch achten sollten. Ich verspreche dir, diese Folge wird deinen Blick auf Gehalt und Vergütung verändern. Hier kommt Nadine Nobili.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Nadine, schön, dass du den Weg hier nach Köln gefunden hast.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Jonas.
Immer wieder heißt es ja, über Geld spricht man nicht. Ja. Daher glaube ich, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt zusammenzucken würden oder auch du, wenn ich dich jetzt direkt fragen würde, was verdienst du eigentlich so im Jahr? Was würdest du sagen, woran liegt es, dass wir eben so ein Unwohlsein haben, was das Thema Geld angeht? Was sagt das über uns und die Kultur im Umgang mit Geld aus?
Ja, das zeigt erstmal, dass es ein Tabu ist. Ein Tabu ist ja immer ein Ort, an dem wir eigentlich nicht hin sollen. Ein Tabu ist ja, kommt ja aus einer Expedition, wo mal ein Wissenschaftler festgestellt hat, ein Ort, wo er hin wollte, haben die Einwohner gesagt, nein, da darfst du nicht hin. Und er wurde dann als Tabu genannt. Und das zeigt also, da ist etwas, was verboten ist. Und die Frage ist, warum sagt unsere Kultur, dass das verboten ist? Und ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe, die da zusammen kulminieren. Auf der einen Seite haben wir immer Angst, dass beim Thema Gehalt, dass einen Rückschluss auf uns, welche Wertigkeit wir haben, zusammenhängt. Und auf der anderen Seite ist auch mit Geld oft auch negative Aspekte sind ja, verbunden, assoziiert, sodass wir das Gefühl haben, oh, zu viel Geld haben, das ist eigentlich nicht so richtig und na, sind die Menschen alle auf dem richtigen Weg und moralisch korrekt zum Geld gekommen. Manche haben Angst, dass es Neid hervorruft, wenn sie sagen, was sie verdienen, weil ein anderer oder eine andere es ihnen vielleicht auch nicht gönnt. Mhm. Das sind so Schwingungen, die da sozusagen reinspielen. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass viele Organisationen in der Vergangenheit Mitarbeitenden in ihre Verträge reingeschrieben haben, dass sie nicht über ihr Gehalt sprechen dürfen. Mhm. Also nun kommt auch noch ein explizites Verbot dazu. Und ja, das ist, glaube ich, einer der Gründe oder sind die Gründe, warum Menschen das Angst haben, über diese Thematik zu sprechen, weil sie nicht wirklich wissen, ist das denn erlaubt, dass sie das tun, über das eigene Gehalt zu sprechen? Und ist es vielleicht auch unangenehm, was sie in ihrem Gegenüber auslösen, wenn sie danach fragen?
Und man weiß, glaube ich, auch nicht, wo man steht, also wo man sich einzuordnen hat. Wenn man jetzt in einem Raum ist mit verschiedenen Menschen und man droppt jetzt eine Zahl, weiß man jetzt nicht, ist man am unteren Drittel in diesem Raum oder ist man am oberen Drittel? Also wir fühlen uns ja dann auch sehr unsicher, wenn wir eben nicht wissen, wir wollen uns ja oft vergleichen. Ne? Wo stehen wir ungefähr, wenn wir in einen Raum reingehen? Mhm. Aber es ist ja jetzt nicht ein Problem auf der ganzen Welt, sondern ja schon ein sehr spezifisches Problem in Deutschland. Also ne, in Norwegen ist es ja völlig normal, dass man über das Gehalt spricht. Das ist ja sogar öffentlich einsehbar. Ja. Also warum, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit Entlohnung und Vergütung. Hast du eine Ursache finden können, warum es gerade in Deutschland so ein Tabuthema ist?
Es ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern im deutschsprachigen Raum. Und ich habe noch so einen religiösen Aspekt. Das sagte mir mal ein ehemaliger Chef zu mir, der sich sehr intensiv damit mal auseinandergesetzt hat, über die Moral verschiedener Religionen. Und im Protestantismus ist es zum Beispiel so, dass sozusagen dein Tagwerk ist sozusagen deine Gottespflicht. Ja? Und wenn ich jetzt aber auch noch was dafür zurückbekomme, also Geld oder viel Geld, dann steht das vielleicht eben auch in einem Widerspruch, dass ich eigentlich ja mein Tagwerk Gott schulde. Und das könnte vielleicht auch nochmal ein Aspekt sein, der ja in Deutschland doch auch so als Ursprung des Protestantismus vielleicht auch nochmal damit reinspielt. Und ja, aber ich glaube, da könnte man wahrscheinlich viele Doktorarbeiten darüber verfassen, was so die unterschiedlichen Einflüsse sind für dieses Thema.
Der Kölner sagt, it is wie it is. Das Vergütungssystem ist eben so, wie es ist und auch die Kultur in den deutschsprachigen Räumen, wie wir eben mit Geld umgehen. Es ist tief verwurzelt in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Wenn du jetzt dir das Vergütungssystem aktuell bei uns anschaust und du hast dich ja wirklich jahrelang damit sehr intensiv beschäftigt, was stört dich denn am meisten aktuell an der Entlohnung, an dem Vergütungssystem in der Wirtschaft?
Also am meisten stört mich, dass in Organisationen darüber nicht offen gesprochen wird, egal wie am Ende
vergütet wird. Also die fehlende Transparenz, das stört dich.
Ich würde das gar nicht Transparenz nennen, sondern das geht einfach um eine Sprachfähigkeit, auch eine eigene Sprache zu entwickeln, sei es als auf organisationaler Ebene, also die Organisation kommuniziert, aber eben auch Mitarbeitende kommunizieren darüber, besprechen, wie die Dinge in der Organisation aktuell laufen, wie es organisiert wird. Wir haben einen Teil der Organisationen, die in Tarifsystemen sind. Das heißt, das sind ja Systematiken, die für viele Unternehmen entwickelt wurden, von der Gewerkschaft, dann in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Arbeitgebervertretung. Und da sind zum Beispiel Systeme, die kommen aus den 70er Jahren, zum Teil aus den 80er Jahren. Also schon uralt, wenn man mal so auf das Thema die letzten 50 Jahre schaut, was sich da alles so getan hat in der Arbeitswelt. Aber dennoch, ne, das will man ja nicht mehr anfassen, weil das so konfliktbehaftet war, da zu einem Ergebnis zu kommen. Und in Organisationen, die nicht im Tarif sind, da sind es dann oft eben bilaterale Verhandlungen, die zu einem Gehaltssystematik führen, im Sprich, jeder verhandelt mit dem eigenen Arbeitgeber und rauskommen ganz viele individuelle Vereinbarungen. Das heißt aber, da fehlt es oft an Systematik, an Klarheit, was vergüten wir denn jetzt und wofür bekomme ich jetzt eigentlich was bezahlt? Da haben wir eben gesehen und sehen wir eben, dass es dann oft Verhandlungsgeschick ist oder Verhandlungsgeschick war, das dazu führt, warum Menschen das verdienen, was sie verdienen. Mhm. Neben diesem Verhandlungsgeschick ist es dann oft auch, ich sag mal, Tagesform des Gegenübers. Ne? Bin ich heute gut drauf? Bin ich heute ein bisschen spendabler? Wie lief gerade das letzte Quartal? Und das sind natürlich dann auch sehr ich sag mal, sehr willkürliche Aspekte, die einen Einfluss haben auf die Entlohnung von Menschen. Und das ist etwas, was ich einfach ganz furchtbar finde.
Okay, das heißt auf der einen Seite eine Art fehlende Transparenz, also eine fehlende Kommunikation, eine offene Kommunikation. Auf der anderen Seite keine objektiven Kriterien, keine Struktur, kein System.
Oder veraltete.
Du bist in vielen Unternehmen auch drin. Magst du mal so von einer Situation, von einem Beispiel erzählen? Natürlich völlig anonym, aber wo du vielleicht warst und dachtest, das kann doch nicht wahr sein. Gab es so einen Moment, so eine Situation oder ein Unternehmen, um einfach mal so ein Beispiel zu geben, den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie es so in der Wirtschaft läuft?
Ja, also oft ist die Selbstbeschreibung bei Unternehmen, die zumindest uns rufen, ist, bei uns ist es Kraut und Rüben. Ne? Und das ist schon, sagt schon einiges aus. Also sprich, da sieht man schon, da ist eine Willkür drin. Aber was kürzlich mal den Vogel abgeschossen hat, war die Aussage einer Führungskraft, die sagte, ja, unsere Führungskräfte wollen auch gar nicht wissen, was ihre Mitarbeitenden verdienen. Und ich so, wie kann das sein? Ja, ne, die möchten am besten gar nichts mit der Thematik zu tun haben. Und dann ist da die, ist meine Aussage, ja, aber wenn ich Führungskraft bin und ich habe ein Team von Menschen und die verdienen alle ganz unterschiedlich, da muss ich doch auch unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Also bekommt die Person jetzt 3.000 Euro überwiesen, ne? Oder beziehungsweise hat ein Gehalt von 3.000 Euro im Monat oder hat sie das Doppelte? Da muss ich doch auch ganz andere Anforderungen stellen, auch Erwartungen formulieren, weil am Ende bezahle ich ja für etwas, aber für was bezahle ich dann, wenn ich gar nicht weiß, für was, ne, und wie viel. Und das sind so Aspekte, wo ich denke, ja, da merkt man, wie dieses...
Wie unangenehm dieses Thema,
ja,
ne?
Wie unangenehm dieses Thema ist. Und eine andere Führungskraft erzählte mir kürzlich, und das ist auch so ein Fragezeichen, was so in meinem Kopf ist, dann sagte sie, weißt du, Nadine, in dem Unternehmen, in dem ich zuletzt gearbeitet habe, wir hatten ein ganz tolles Fortbildungsprogramm zum Thema Führung, sie war Führungskraft, und zu unterschiedlichsten Themen, die eine Relevanz hatten. Aber wir hatten nichts rund um das Thema Entlohnung. Weder, wie führe ich ein gutes Gespräch um Gehalt, ich wusste auch gar nicht, wieder in unserer Organisation eigentlich die Regeln sind, warum das Budget für eine Gehaltserhöhung in der Organisation einen gewissen Höhe hatte, wie ich das eigentlich auch verteilen soll. Und deshalb habe ich immer versucht, natürlich das möglichst fair zu gestalten, aber es war immer mit einer Unsicherheit verbunden, weil es im Grunde auch entweder keine Rahmung gab oder eine ganz strikte, die ich nicht nachvollziehen konnte.
Aber das hatte ich mich in der Recherche gefragt, wenn du sagst, in vielen Unternehmen und Konzernen gibt es keine klare Strategie, keine klare Kriterien, sondern es wird alles so nach Bauchgefühl oder nach Verhandlungsgeschick entschieden, habe ich mich gefragt, das ist doch super aufwendig und auch super energieintensiv, wenn man nicht klare Regeln hat. Also konntest du dir erklären, warum ist es eben dieses unangenehme Gefühl, warum sich Unternehmen daran nicht rantrauen? Weil ich denke mir, das ist doch das Einfachste zu sagen, okay, wenn jemand den Abschluss XY hat, verdient er so und so viel Geld, wenn ne gewisse Positionen oder Bereiche, also dass man eine klare Regeln aufstellt, dann ist es ja super einfach, wenn jemand Neues reinkommt, zu sagen, hey, ne, das sind unsere Kriterien, du verdienst XY.
Aber dafür muss ich mich einmal damit beschäftigt haben. Und dafür muss ich einmal diesen Tabuort betreten und Aushandlungsprozesse in der Organisation anstoßen, mit wem auch immer die entscheidenden Personen in der eigenen Organisation sind. Also ich muss einmal rein, ich muss mich damit beschäftigen.
In den Schmerz, ja.
Ich muss einmal in den Schmerz, genau. Und ja, auch das, was dann dadurch entsteht, natürlich entstehen da Spannungen und Reibungen und man muss sich dann für etwas entscheiden, ne? Also ich kann ja nicht alles vergüten, sondern ich muss Entscheidungen treffen. Und da tun sich Organisationen, egal um was es geht, aktuell extrem schwer, weil es immer eine Festlegung ist.
Glaubst du, das liegt auch daran, das habe ich mich gefragt, auch eine Angst der Geschäftsführung in diesen Bereich zu gehen oder auch Führungskräfte, weil sie dann Angst haben, in Zukunft weniger zu verdienen? Weil ich habe mal in meiner Recherche ein paar Zahlen mir mal angeschaut und es gab eine Zahl, dass die CEOs der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen, die verdienen, du kennst wahrscheinlich die Zahl, das 268-fache des Medianeinkommens von Mitarbeitenden in den jeweiligen Unternehmen. Also das 268-fache des Durchschnittseinkommens des Unternehmens. Und jetzt könnte man sagen, gut, ist Amerika, die haben immer so irgendwelche Extremwerte. Gucken wir nach Deutschland, da war es so, dass der Adidas-CEO letztes Jahr das 182-fache des Durchschnittseinkommens bei Adidas verdient hat. 182.
Wahnsinn, ne?
Was macht das mit dir, wenn du solche Zahlen hörst? Ist das nicht so völlig unvorstellbar?
Es ist absurd. Also aus meiner Sicht kann kein Mensch so einen Wertbeitrag zum organisationalen Erfolg haben. Das glaube ich einfach nicht.
Und glaubst du, dass es den Mitarbeitern überhaupt auch bewusst in diesen Unternehmen, wie hoch diese Unterschiede sind?
Also bei diesen CEO-Gehältern, die sind ja in der Regel auch transparent, also auch öffentlich einsehbar. Und ja, was machen Menschen dann, wenn sie das Gefühl haben, das passt nicht? Das fühlt sich nicht fair an.
Innerlich kündigen oder gehen?
Genau. Oder nicht nur innerlich kündigen, sondern sie nehmen ihre eigene Leistung zurück. Das wissen wir zum Beispiel aus der Gerechtigkeitsforschung, dass Menschen, wenn sie das Gefühl haben, es ist nicht fair, eben wieder dafür sorgen, auch oft unbewusst, dass es fairer wird.
Aha. Also die fühlen sich nicht fair behandelt oder fair entlohnt,
ja.
Anstatt aber den Mund aufzumachen und zu sagen, ich will mehr oder ich habe doch einen größeren Wert, ist eher so, man zieht sich zurück und arbeitet dann weniger oder man leistet weniger.
Naja, also natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich möchte mehr verdienen. Aber jetzt, was diese CEO-Vergütungen angeht, die sind ja so absurd. Also selbst wenn du da 500 Euro oder 1000 Euro rausholen würdest bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung, ändert sich wenig an dem Verhältnis. Also da machst du dann keinen großen Faktor.
Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, um einfach mal eine Zahl zu haben, SAP, der Herr Klein war es, ich meine, mit 19 Millionen. Ne? Also einfach nur mal, und das Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt ja ungefähr bei 52.000, dass man einfach mal so eine Größenordnung hat, ne? Wenn wir über 182 sprechen, wo wir da ungefähr landen, ne? In welchen Sphären. Ja. Was würdest du denn sagen, was entscheidet heute am stärksten das Gehalt? Ist es das Geschlecht, die Leistung, Verhandlungsgeschick oder Betriebszugehörigkeit?
Ich glaube, was heute am stärksten Gehälter beeinflusst sind, zum einen Traditionen. Also was haben wir denn in der Vergangenheit bezahlt für bestimmte Aufgaben? Was sind dann vermeintlich ähnliche Aufgaben? Es kommt auf jeden Fall dazu aktuell das Thema Verhandlung, Verhandlungsgeschick. Das sehen wir vor allem dort, wo es auch wirkliche Verhandlungen gibt, nämlich beispielsweise in Tariforganisationen auf den höheren Führungsebenen. Da ist die Spanne dann auch sehr groß, wenn wir mal eine Funktionsbewertung machen, also wenn wir in eine Organisation reingehen und Bewertungen durchführen. Wie ist denn, wie sind die vergleichbar? Da sehen wir die größten Unterschiede. Ja, das sind auch da, wo man am schlechtesten im Grunde überprüfen kann, was ist der Beitrag dieser Funktion zum Gesamterfolg? Also eine Führungskraft ist immer schwer wirklich auch zu bemessen. Wenn ich jetzt einen ExpertInnen-Status habe, ist das oft sogar noch einfacher, weil ich sage, okay, ich brauche diese Expertise. Wenn ich die von außen einkaufe, dann würde mich das das und das kosten. Was wir dann sehen, wenn wir in die Gehaltsanalyse reingehen, dass dann gerade da, wo viel Verhandlungsspielraum da ist, beispielsweise auch der Gender Pay Gap besonders groß ist.
Das heißt,
also das Geschlecht immer noch einen bedeutsamen Einfluss hat auf Gehaltsentscheidungen.
Okay, das heißt Traditionen, Geschlecht und Verhandlungsgeschick, würdest du sagen, ist so am meisten aktuell, was über das Gehalt entscheidet.
Ja.
In meiner Recherche hatte ich mich gefragt, jetzt auf die Folge, würdest du denn sagen, das passt jetzt auch zu der Studie zu dem Thema Gerechtigkeit, würdest du sagen, hinsichtlich Wohlbefinden, Zufriedenheit von Mitarbeitenden. Geht es da wirklich um die Höhe des Gehalts, also wirklich um die Entlohnung? Oder geht es eher um eine faire, um eine transparente Vergütung, Entlohnung? Also wo würdest du sagen, was ist den Mitarbeitenden am wichtigsten?
Also ich glaube, da muss man nochmal unterschiedliche Aspekte beleuchten. Zum einen geht es, wenn es um Gehalt geht, immer darum, es ist ja ein Tausch. Ne? Mhm. Ich bringe etwas ein, meine Zeit, manchmal sogar die Lebenszeit erlebt. Ne? Ich bringe Kompetenzen ein und bekomme dafür etwas zurück. Und wenn ich am Anfang meines Arbeitsverhältnisses meine Unterschrift unter den Vertrag setze, dann habe ich da gewisse Erwartungen, was ich für das Geld tun werde, tun muss und was ich vielleicht auch ertragen darf oder tragen muss.
Das Schmerzensgeld dann,
ja. Genau. So, und wenn das erstmal fein ist, na, dann würde ich sagen, okay, das ist ein guter Tausch, dann würde ich sagen, ist der Mensch erstmal zufrieden. Und wenn sie da auch ihre Forderungen oder ihre Vorstellungen umsetzen konnten. Das Ganze wird dann auf einmal gekippt und sehr plötzlich, wenn ich beispielsweise erfahre, also wenn ich jetzt oder wenn du jetzt dich irgendwo bewirbst und sagst, hey, ich möchte unbedingt Betrag X, also ich möchte jetzt hier unbedingt mit 100.000 rauslaufen, wenn ich den Vertrag unterschrieben habe. Wenn dann aber du erfährst, hey, alle deine Kollegen verdienen 150.000, ne, dann stellst du einfach mal fest, so, oh, jetzt passt es aber gar nicht mehr, obwohl du gerade noch total
happy warst.
Das heißt, dass der absolute Betrag ist erstmal, spielt dann auf einmal gar keine Rolle mehr. Dann geht es um die Relation zu anderen, mit denen
Vergleich,
du
dich, ne?
Genau, mit denen du dich dann vergleichst. Hm. Und der interne Vergleich ist immer viel relevanter als der externe. Was wir aber merken ist, wenn Menschen unzufrieden sind in ihrer aktuellen Position, dann schauen sie natürlich nach draußen, was ist da noch möglich, weil sie oft eben leider nicht die Information haben, was ihre Kolleginnen und Kollegen verdienen.
Weil man nicht darüber spricht.
Genau. Und da stellen sie dann auf einmal fest in irgendwelchen Veröffentlichungen, oh, ich könnte viel mehr Geld verdienen. Ne? Und da kommt dann auch eine Unzufriedenheit her. Die Unzufriedenheit kommt aber vor allem daher, weil ich überhaupt nach außen geschaut habe. Und natürlich gibt es immer Menschen, die mehr verdienen. Wir wissen Branchen wie Versicherung, Energiebranche, da verdient man einfach deutlich mehr als in anderen Branchen. Komischerweise haben die aber auch Fachkräftemangel, ne? Und andere Branchen, die nicht so gut bezahlen, finden auch Menschen. Also wir sehen schon, es kann nicht nur der absolute Betrag sein.
Bist du selbst überrascht, dass es noch so human ist, diese Unzufriedenheit? Weil es gibt ja dieses tolle Experiment mit den Affen, mit den Trauben, ne, und ja, mit der Gurke. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es nicht kennen, sind zwei Affen in einem Käfig nebeneinander und die müssen eine Aufgabe bewältigen. Ich glaube, einen Stein einfach nach draußen geben zum Versuchsleiter. Und dafür bekommen sie eine Gurke, sind auch damit total happy. Ich meine sogar im Versuch, die machen das 20, 30 Mal hintereinander. Und dann entscheidet aber der Versuchsleiter, dass ein Affe eine Traube bekommt, ja, genau, anstatt eine Gurke. Und dann guckt der andere Affe, aber der guckt nicht nur sehr schräg und überrascht, sondern man merkt ja richtig im Video, ich kann das nur empfehlen, alle auf YouTube, gibt in einem Vortrag, kann man das Video sehen.
Franz de Waal.
Genau, das einfach mal eingeben. Man sieht richtig, wie der Affe ja wirklich ausrastet. Also der schmeißt ja sogar die Gurke raus, also ist so richtig unzufrieden.
Aggressiv und rüttelt auch am Gitter.
Jetzt ist mal die Frage, können wir Menschen mit Affen, ne, 100% vergleichen?
Auf jeden Fall.
Da dachte ich so, sind wir nicht noch sehr human unterwegs eigentlich in der Wirtschaft, wenn wir uns eben die Unterschiede anschauen, Frau, Mann, für die gleiche Tätigkeit, müsste man nicht eigentlich noch viel mehr Frust haben, wie eben diese Affen in diesem Käfig?
Ich würde ja gar nicht sagen, dass der Frust ein anderer ist, nur wir Menschen haben gelernt, unsere Emotionen zu regulieren und sie auch nicht nach außen zu tragen, sondern sie innerlich zu verarbeiten. Und das erlebe ich immer dann, wenn ich mit Menschen in Gesprächen bin, was ihnen schon alles so bei Gehaltsgesprächen zum Beispiel passiert ist.
Zum Beispiel, magst du da auch?
Erzählte mal eine Person, weißt du Nadine, bei meinem letzten Gehaltsgespräch habe ich genau das bekommen, was ich wollte. Und am Ende des Gesprächs sagte die Personalerin zu mir, wenn es nach mir gegangen wäre, hättest du das nicht bekommen. Da sehen wir schon, diese Frau wird sich nie an die Höhe ihrer Gehaltserhöhung erinnern. Damit wird immer erst dieser negative Satz hängen bleiben oder die negative Aussage. Ne? Und ja, dann gibt es auch noch ganz andere Aspekte, wo Menschen das Gefühl hatten, sie werden über den Tisch gezogen oder ja, dass sie das Gefühl hatten, es wird gar nicht auf sie eingegangen. So nach dem Motto, auf einmal sitzt mir eine Person gegenüber. Ich stand noch mit meinem Führungskraft in der Kaffeeküche und wir haben noch über das letzte Wochenende gesprochen. Und eine halbe Stunde später sitzt mir ein Mensch gegenüber, den ich gar nicht mehr wiedererkenne. Warum? Weil aus dieser Unsicherheit und auch, wenn wir sagen, Anspannung der Führungskraft, was macht die dann? Die geht sozusagen, ist nicht mehr Mensch, sondern geht in diese Rolle rein und agiert jetzt als, ja, in diese Rolle als Führungskraft. Und wird dann abwehrend. Und das ist etwas, was dann auch einfach die Beziehungsqualität und die Beziehung zwischen den beiden Menschen dann beeinträchtigt oder auch, ja, verletzt und Vertrauen verloren geht. Obwohl, ja, die Person, die eben das Gespräch führt, davon sagte, hey, eigentlich ne, haben wir ein gutes Verhältnis, aber in der Situation habe ich die Person nicht wiedererkannt. Und was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn mir eben Menschen die verschiedensten Geschichten erzählen, und dann merkst du richtig, wie der ganze Körper arbeitet, ne? Wie du richtig merkst, dass diese Emotion noch in dem Menschen drinsteckt und allein über diese Erinnerung daran wieder total getriggert wird, auch die Emotion. Und dann frage ich manchmal, wann ist denn das passiert? Ah ja, das ist so 5 Jahre her oder 10 Jahre her. Und ich denke mir immer so, wow, diese Emotion ist auch nach 5 oder 10 Jahren noch so lebendig in dem Menschen. Und die Menschen vergessen das nicht. Das wird nicht vergessen.
Wie sie behandelt werden, das vergessen wir nicht.
Wie sie behandelt wurden. Und ich glaube, ich bin jetzt keine Anthropologin, aber was ich glaube, wo das herkommt, ist, dass eben es so, ein menschliches Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu sein. Und das ist ja auch nicht nur ein Bedürfnis, sondern auch eine Notwendigkeit, zumindest in der Steinzeit. Ne? Gruppenausschluss war sowas wie ein Todesurteil. Das heißt immer, wenn ich nicht mehr Teil bin oder wenn ich Angst habe, muss, dass ich rausfalle, Ne? Und das sehen wir eben auch daran, wie viel kriege ich denn vom Kuchen ab? Wie viel kriege ich denn jetzt von der Keule ab, die da über dem Feuer gebraten wurde? Ne? Das bestimmt mein Überleben. Und wir sehen es ja aktuell in den Diskussionen, wo viele Menschen Angst haben vor Abstieg. Das emotionalisiert, weil das etwas Existenzielles ist. Ja. Und nicht nur für Menschen mit einem geringen Gehalt. Diese existenzielle Bedrohung erleben auch Menschen mit einem hohen Gehalt. Weil das immer bedeutet, wenn es da eine Reduzierung gibt, dass ich vielleicht aus meiner Peer Group rausfalle. Also mir sagte mein Manager, ja, ich muss mein Geld auch weiterentwickeln oder wenn jetzt es gekürzt wird, ich kann mir das gar nicht leisten, einen Job, wo ich weniger verdiene. Ich habe mich eingerichtet, meine Kinder sind auf der Privatschule, meine Tochter hat ein Pferd, ich kann doch meiner Tochter nicht das Pferd wegnehmen, weil wir uns das nicht mehr leisten können. Also auch da ist, das klingt jetzt hier, ne, sagt meine Emma, First World Problems, ja, das ist es, aber für die Menschen emotional ist es wirklich existenziell.
Ja, weil die sich ja auch sehr über dieses Gehalt dann identifizieren, ne? Ich verdiene sechsstellig, also bin ich etwas in meiner Gruppe, ne? Und wenn ich jetzt
Ich würde gar nicht sagen, dass sie sich so damit zu identifizieren, sondern sie sind Teil einer Gruppe, weil sie sich gewisse Dinge leisten können. Können sie sich die nicht mehr leisten, ist die Angst, aus dieser Gruppe herauszufallen. Also dann verliere ich sozusagen meine Bezugsgruppe oder auch den Status in meiner Gruppe. Also ich wandere sozusagen von oben nach unten durch und habe Angst, unten wieder rauszufallen. Ne? Und dann ja, meine Bezugsgruppe zu verlieren. Mhm. Also das, nur so kann ich mir das erklären, warum auch diese wirklichen Ängste auch auftreten bei Menschen, die wirklich hohe Gehälter haben.
Was wir aber festhalten können, um die Kurve wieder zu schließen, auch wieder zurückzugehen auf das Unternehmen. Klar, die Höhe ist entscheidend, um gewisse Fixkosten überhaupt sich leisten zu können. Also das Essen, die Wohnung, ne? Deswegen ist die Höhe dann schon wichtig. Aber es ist gar nicht so sehr die Höhe, die am Ende dann entscheidet, ob ein Mitarbeiter wirklich zufrieden ist oder nicht, sondern es geht eben um diese gerechte, faire Behandlung. Und da habe ich mal im Vorfeld mal verschiedene Studien mir mal angeschaut und das ist wirklich sehr wissenschaftlich gut untersucht. Deswegen hier einfach nur das Fazit von mehreren Studien, Mitarbeitende, die sich wirklich fair behandelt fühlen. Und das geht einerseits um Entlohnung, aber natürlich auch um Entscheidungen. Wie wird mit einem umgegangen, dass die messbar gesünder, engagierter, zufriedener und produktiver sind? Und wo eben Fairness und Gerechtigkeit fehlt, da folgt oft Burnout, Kündigung und innere Kündigung. Ja. Das kannst du, glaube ich, so unterschreiben mit deiner Erfahrung.
Würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Und was bei diesem Aspekt noch dazu kommt, also ob ich zufrieden bin mit meinem Gehalt, hängt eben auch davon ab, wir haben so ein Modell entwickelt, das nennen wir Holistic Pay, da schauen wir auf vier Felder. Na, und das ist einmal auf die Aufgabe, auf Strukturen und Prozesse in der Organisation, auf Resonanz, da geht es auch um das Thema Wertschätzung. Und das vierte Feld ist Selbstwirksamkeitserleben. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich eine Unterschrift und einen Vertrag mache, dann habe ich gewisse Erwartungen. Also ich erwarte zum Beispiel, dass die Aufgabe, die ich da übernehme, auch, na, ich habe mich ja beworben, weil ich denke, ich kann das. Na, es entspricht meinen Stärken. Wenn ich jetzt feststelle, dass ich vielleicht auf einmal ganz andere Aufgaben machen muss oder der Arbeitsload so groß ist, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werden kann, na, dann entsteht ein Schmerz in mir. Ne? Ich erlebe einen Mangel an Zeit oder einen Mangel an meinem eigenen Anspruch oder einen Mangel an Energie, weil ich mich total verausgabe. Und was dann oft passiert ist, dass ich dann das Gefühl habe, ich bin unterbezahlt. Ne? Also ich habe hier so einen Workload, ich leiste hier so viel Thema Leistung und das ist doch viel mehr wie das, was ich dachte, ne, gedanklich, als ich hier angefangen habe. Also muss ich jetzt auch mehr verdienen. Das Problem ist, wenn ich jetzt in der Überlast bin und ich bekomme mehr Gehalt, weil ich ja so leistungsfähig und so viel Leistung erbringe, dann werde ich jetzt dafür bezahlt, genau diese Überlast weiterzutragen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Burnout-Fälle da draußen genau auf diesen Mechanismus zurückgehen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich Organisation sage, bezahlt euren leistungsbereiten und engagierten Menschen nicht mehr. Aber wenn ich sehe als entscheidende Person, dass da jemand in der Überlast ist, dann muss ich das mit der Gehaltserhöhung flankieren durch Entlastungsmaßnahmen. Also zu sagen, hey, ich sehe, was du in den letzten Jahr geleistet hast, das war grandios. Aber ist das wirklich leistbar oder wo auf Dauer und wo können wir dich vielleicht auch entlasten? Wo müssen wir vielleicht auch ein paar Themen vielleicht einfach auch mal pausieren, einfach damit du das auch auf eine gesunde Art und Weise tun kannst? Mache ich das nicht parallel, wird die Person einfach weiterhin in dieser Überlast festhängen und die traut sich jetzt auch nicht nach einer Entlastung zu fragen, weil ich habe doch gerade erst eine Gehaltserhöhung bekommen. Ne? Und das Gleiche haben wir auch in den anderen Feldern, also passen die Strukturen und Prozesse nicht. Ne? Muss ich irgendwie was für den Papierkorb machen, irgendwie 3 Extrarunden drehen. Hey, das ist meine Lebenszeit, Lebensenergie. Ne? Auch da führt wieder zu einem Schmerz, der möchte irgendwie gestillt werden. Und wenn ich jetzt Gehalt bezahle, ist es so, was du vorhin sagtest, im Grunde eigentlich ein Schmerzensgeld.
Das heißt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin unzufrieden ist, nicht immer direkt, okay, dann braucht sie eine Gehaltserhöhung, um wieder zufriedener zu sein, sondern vielleicht liegt der Mangel eben auch woanders, weil eine fehlende Wertschätzung da ist, zu viele Aufgaben, zu viele To-Dos, sie sich nicht einbringen kann. Also ja, Gehaltserhöhung ist eine Möglichkeit, wobei, da hatte ich eine ganz spannende Studie von der WHU Otto Beisheim School of Management, die sogar gezeigt haben, dass langfristig Gehaltserhöhungen gar nicht so zur Zufriedenheit beitragen, sondern eher eine kurzfristige ist. Genau. Und dass nach 2 bis 4 Jahren sogar das Zufriedenheitslevel wieder auf dem Niveau ist vor der Gehaltserhöhung. Also es ist eine kurzfristige Maßnahme.
Ich würde sogar sagen, dass das noch kürzer ist.
Genau, ich hatte jetzt nur die eine Studie gefunden, vielleicht gibt es noch andere.
Ich weiß, auch in den Studien kommt das immer wieder raus, aber das ist nichts, was ich in der Realität beobachte. Ja. Also in der Realität beobachte ich so Wirkungen von 3 bis 6 Monaten. Ja? Weil wir haben ja auch in ganz vielen Organisationen so jährliche Rhythmen, ne? Jahresgespräche und dann Gehaltsanpassungen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so toll. Ne? Wir haben ein Ritual eingeführt. Und da geht es oft darum, Teil des Rituals zu sein. Und natürlich, wenn das Ritual Gehaltsgespräch heißt, auch eine Entwicklung zu machen. Und dann geht es darum, ne? Also welche Entwicklung mache ich, welche die anderen. Und das Ritual wird aber viel bedeutsamer als der eigentliche Betrag. Obwohl wir natürlich, wir nehmen alle gern ein bisschen mehr Geld mit, ne? Also keine Frage. Aber die Frage ist wirklich, was triggert da mehr? Ist es, alle anderen machen einen Schritt und ich keinen? Ne? Oder der Vergleich wiederum, wer macht welche Schritte? Genau, also deshalb glaube ich, dieses Thema mit den 2 bis 4 Jahren halte ich für sehr überzogen.
Nehme ich mit. Aber dann Nadine, lass uns mal in die Zukunft schauen. Stell dir vor, du hast einen Zauberstab und du könntest jetzt das aktuelle Vergütungssystem nach deinen Wünschen, nach deinen Vorstellungen anpassen und verändern. Wie sähe jetzt New Pay, also wie sähe jetzt so eine neue zukunftsorientierte Vergütungssysteme, wie sähe das nach deinen Vorstellungen aus, wenn du so einen Zauberstab hättest?
Genau, mein Zauberstab wäre, dass alle Menschen in Organisationen, die es zu entscheiden haben, mutig sind, sich damit selbst zu beschäftigen, was wollen wir eigentlich vergüten? Was ist uns etwas wert? Welche Kriterien wollen wir anlegen? Und da muss man sagen, werden wir nachher noch drüber sprechen, da kommt auch demnächst ein Gesetz, dazu werden sie dann auch in Zukunft eigentlich verpflichtet. Aber das wäre schon mal ein großer Weg. Mir ist persönlich immer ganz egal, was rauskommt, wenn ich mit Organisationen arbeite. Also das Ergebnis ist für mich eigentlich immer zweitrangig. Mir geht es mehr um den Prozess, wie kommt das Ergebnis zustande, wie fundiert haben sich die entscheidenden Menschen damit beschäftigt, welche Perspektiven haben sie einbezogen bei der Entwicklung. Wir arbeiten gerade in vielen Organisationen beispielsweise auch mit freiwilligen Teams, das sprich Menschen aus der Organisation, die bislang mit Vergütung gar nichts zu tun hatten. Na, und die dann ihre Gedanken, ihre Ideen einbringt. Aber keine Angst, da wird nicht über einzelne Gehälter gesprochen, sondern wir sprechen mit denen über Kriterien. Welche Kriterien zahlen denn auf die Zukunftsfähigkeit der eigenen Organisation ein? Na, was macht die zukunftsfit? Was passt aber auch in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen? Also wie sind die Prozesse? Was passt denn da zu uns? Wie sichern wir, dass Menschen nachvollziehen können, wie sich ihr Gehalt bestimmt und entwickelt? Und wie sichern wir, dass sie sich auch beteiligt fühlen in irgendeiner Form, im Sinne von, dass sie gut informiert sind, dass sie Fragen stellen können, dass sie eigene Ideen einbringen können, Feedback geben können, auch zu einem Gehaltssystem beispielsweise.
Okay, das heißt auf der einen Seite diese objektiven Kriterien, überhaupt mal ein Regelwerk aufzustellen, was wollen wir vergüten, dann sich natürlich auch einbringen zu können. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dir fehlt so ein bisschen ja auch die Transparenz, die offene Kommunikation. Wie wichtig wäre das für so ein neues Vergütungssystem innerhalb des Unternehmens?
Auf jeden Fall, weil ich kann nur über Kommunikation Nachvollziehbarkeit herstellen. Mhm. Also Transparenz und Nachvollziehbarkeit muss man auch grundgetrennt betrachten. Wenn wir jetzt beispielsweise alle Gehälter in der Organisation transparent machen würden, das ist sehr, sehr transparent. Das heißt aber nicht, dass ich nachvollziehen kann, wie die unterschiedlichen Gehälter entstanden sind. Ne? Also deshalb sage ich immer Transparenz, immer im Sinne der Nachvollziehbarkeit. Ich kann Menschen auch mit Informationen überfordern. Ich muss sie erklären, einordnen, einbetten, Hintergründe erklären, warum ist es so und nicht anders. Warum haben wir uns dafür entschieden, dieses Jahr beispielsweise das Gehaltsanpassungsbudget in der Höhe zu definieren und nicht wie im letzten Jahr vielleicht höher oder niedriger? Was sind sozusagen die, ja, die Motive, die Gründe, was hinter den Entscheidungen liegt, finde ich ganz wichtig.
Und wenn wir dabei bleiben, was wir vergüten oder wie wir vergüten, das ist ja die aktuelle Diskussion auch gerade natürlich durch KI, wird gefordert, nicht mehr nach der Zeit zu entlohnen und zu vergüten, sondern immer mehr nach der Leistung zu vergüten. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
Wo ist die Messbarkeit von Leistung? Was ist Leistung überhaupt? Ist es der Input, den ich gebe? Ist es das Ergebnis meiner Arbeit, das, was ich jetzt faktisch beobachten kann? Ist es die Forschung nennt das der Outcome, der Mehrwert, der dadurch entsteht? Oder ist es sogar der langfristige Impact? Mhm. Also wo setze ich eigentlich an? Na, und Leistung, wenn Menschen über Leistung sprechen, meinen sie oft ihre Anstrengung. Mhm. Na, und das ist ja auch ganz normal, weil da ist ja ein Energieabfluss und dieser muss ja irgendwie wieder, ne, der muss ja wieder aufgefüllt werden. Ich muss meine Batterien wieder auftanken in irgendeiner Weise, ne? Und das ist deshalb, und anstrengen sollte kein Kriterium sein, weil dann tun wir allen denen Unrecht, denen Dinge leicht von der Hand gehen und die in ihren Stärken arbeiten.
Genau, aber das ist, glaube ich, bei der Diskussion, dass dann oft ja der Output bewertet werden soll und danach entlohnt werden soll. Aber da hast du mir auch im Vorfeld gesagt, schwierig, weil es auch ein Beispiel aus Olympia gibt, wenn man jetzt nur nach dem Output bewerten würde, könnte es sogar sein, dass manche dann ihre Leistung auch so ein bisschen zurückhalten. Magst du mal das Beispiel erzählen, weil ich fand das total verblüffend, weil das total einleuchtend
ist. Ja, also es waren jetzt ja erst die Leichtathletik-WM in Tokio. Und es gibt da den Stabhochspringer Amon Duplantis, ein Schwede, der jetzt schon seinen 14. Weltrekord in Folge abgeliefert hat. Und er verbessert seinen eigenen Weltrekord aber immer nur um 1 Zentimeter und probiert auch gar nicht, noch höher zu springen. Warum? Weil für jeden Weltrekord bekommt er eine Prämie, die liegt immer so um die $100.000, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und würde der jetzt praktisch seine Leistung, hätte der die vielleicht schon vor 2 Jahren gezeigt, dass er jetzt 6,30 Meter springen kann, dann hätte er sich ganz viele weitere Weltrekorde sozusagen hätte er nicht bekommen und damit auch nicht die jeweilige Prämie. Na, und deshalb ist auch immer so schwierig, gerade wenn es um Boni geht, also um Bonus- oder Prämienzahlungen, zu beobachten, was ist jetzt, was möchte ich eigentlich incentivieren, also welchen Anreiz möchte ich geben und wie reagieren Menschen darauf? In dem Fall ist es so, und das sehen wir auch in vielen Organisationen, da wird nicht nur der nächste Bonus betrachtet, sondern auch langfristig. Also was kann ich langfristig mir da eigentlich rausholen? Oder auch, ich achte viel mehr beim Bonus, wenn es ein individueller ist, dass ich nicht zu kurz komme und vergesse vielleicht, ne, meine Kollegen, teile kein Wissen, helfe nicht, unterstütze nicht. Andere sind vielleicht frustriert oder auch eingeschüchtert von meiner Leistung und ich teile mein Wissen aber nicht und helfe nicht, dass sie besser werden. Also ist das wirklich das, was wir in Organisationen wollen? Das kann ja auch mal ein Ziel sein, ne, zu sagen, nee, wir wollen hier so eine Wettbewerbskultur, wir brauchen hier Einzelkämpfer. So fair enough, macht das gerne. Aber man muss sich eben immer bewusst sein, dass solche Anreizsysteme, auch eine Vergütung, egal welche Kriterien ich definiere, die haben immer Auswirkungen und produzieren immer auch Nebenkosten. Also nicht nur die Gehälter, sondern auch versteckte Kosten durch Motivationsabfall oder eben Leistungszurücknahme oder eben auch Fokus auf bestimmte Aspekte, die vielleicht wünschenswert sind oder vielleicht auch nicht. Und deshalb muss man sich eben gut überlegen, also welchen Preis möchte man am Ende wirklich zahlen.
Was würdest du jetzt Organisationen dann empfehlen? Klar, es gibt jetzt nicht die einheitliche Lösung, weil ja jedes Unternehmen anders ist und anders tickt. Aber was würdest du jetzt, wenn uns HR-Verantwortliche oder eben Entgütungs-, Vergütungs-, Entlohnungsexperten uns zuhören aus den Unternehmen, was würdest du denen dann empfehlen, wie die jetzt dann vorzugehen haben? Weil wir ja schon irgendwas Neues ja finden müssen, wenn es um Performance geht, wenn es um KPIs geht, weil eben natürlich auch KI jetzt da einen großen Einfluss hat.
Also ich glaube, wir werden nie drum rumkommen, dass wir Arbeitszeit in irgendeiner Weise vergüten. Ne? Und jetzt ist die Frage, was unterscheidet denn unterschiedliche Wertbeiträge, also Beiträge von Menschen in Organisationen? Und da schauen wir immer drauf und fragen die Organisation, was sind denn Kompetenzen, die in eurer Organisation einen besonderen Wert erbringen? Was sind damit aber auch, wenn wir dann diese Kriterien herannehmen, Funktionen, also Aufgabenrollen, die dann einen besonderen Stellenwert haben? Was wir zum Beispiel gerade in vielen Organisationen deshalb besprechen, ist, eben mit Blick auf KI, welche eure, also wenn wir ein Kriterium wie Veränderungsdynamik hätten, ne, oder haben, erstens zu sehen, welche Funktionen, Rollen eurer Organisation haben denn unterschiedliche Anforderungen an das eigene Lernen der Funktion, also wo die Halbwertszeit des Wissens sehr viel kürzer ist als vielleicht in anderen. Ich würde meinen, dass Funktionen, oder das ist zumindest die Annahme, die dahinter steht, dass die Rollen in Organisationen, wo sehr schnell Wissen verfällt, ich Neues dazulernen muss, um eben am Puls der Zeit zu bleiben, einen höheren Wert haben für viele Organisationen als Aufgaben, wo das nicht so stark ist, wo ich nicht so oft und so umfassend mich sozusagen innovieren muss und Neues dazulernen muss, weil wir uns ja an der Zukunft ausrichten und die ist sehr dynamisch. Also werden wahrscheinlich auch diese Aufgaben, diese Rollen einen höheren Beitrag auch zur Zukunftsfähigkeit haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was jetzt in Tarifverträgen aus den 70er und 80er Jahren, die da die Basis haben, natürlich keine Berücksichtigung finden. Da haben wir oft Abschluss. Ne? Welcher Abschluss habe ich absolviert? Habe ich im öffentlichen Dienst? Es ist noch eine Unterscheidung zwischen Universität und Hochschule. Das sind auch Dinge, wo man sagen muss, das haben wir doch eigentlich hinter uns gelassen. Und ich sage zum Beispiel immer, wenn man mal auf die IT-Experten schaut oder IT-Fachkräfte, da sind ja ganz viele Menschen, die Quereinsteiger sind. Und die müssten wir doch eigentlich höher vergüten als die, die ein Studium gebraucht haben, um die gleiche Kompetenz zu haben. Weil die, die schon mal bewiesen haben, dass sie sich die Sachen selber beibringen können, von denen darf ich doch auch ausgehen, dass sie auch in Zukunft, ne, selbstgesteuert sich das aneignen, was sie auch für ihre Arbeit benötigen.
Na? Spannender Ansatz, ja. Wir suchen ja immer nach Unternehmen, an denen wir uns dann leiten können, inspirieren können. Gibt es so ein Unternehmen in Deutschland, wo du sagst, da läuft es schon sehr gut, da können wir mal reinschauen oder können wir uns Inspiration holen? Gibt es so ein Best-Practice-Beispiel jetzt schon aus Deutschland?
Tue ich mich wirklich schwer.
Ja, gibt es wirklich kein Startup, kein Mittelstandsunternehmen, wo du sagst, hey, die sind schon auf einem guten Weg?
Es gibt viele Unternehmen, die eben für sich eben an ihrem Vergütungssystem arbeiten. Und dann würde ich immer sagen, das ist ein gutes Unternehmen, weil sie sich eben bewusst damit auseinandersetzen. Das muss aber nicht heißen, dass sie automatisch auch immer die erfolgreichsten sind. Also im Sinne von Großorganisationen tun sich da eh vermeintlich schwer, die dann auch, ich sag mal, allgemein bekannt wären. Ne? Ja. Und das eine ist eben, was ist das, was du dir einmal erarbeitest? Und da muss man einfach auch, also so eine Systematik lebt natürlich von den Menschen, die sie anwenden. Und eine Systematik lebt auch davon, dass die Regeln, die man sich setzt und die Prinzipien, die man sich setzt, auch eingehalten werden. Und da muss man einfach auch immer wieder beobachten, dass es dann doch stark auch an Menschen hängt, die dann an den entscheidenden Positionen sind, ob sie das auch wirklich tun. Mhm. Na, und deshalb finde ich es immer so schwierig, jetzt auch pauschal auf einzelne Unternehmen irgendwie zu verweisen. Weil, ne, wir haben Rollenwechsel und auf einmal werden dann auch solche Systeme von innen auch selbst sabotiert.
Vielleicht wird sich es aber ja demnächst verändern.
Ja.
Denn was die letzten Jahre versucht worden ist, freiwillig irgendwie zu erzwingen quasi, also an die Moral der Unternehmen zu appellieren, hat nicht so gut geklappt. Und deswegen, oder du wirst uns jetzt wahrscheinlich auch ein paar Gründe geben, denn nächstes Jahr wird sehr, sehr aufregend in der Vergütungswelt, auch in vielen Unternehmen. Denn ich wusste es gar nicht, bis ich dann auf dich aufmerksam geworden bin und dann das gelesen habe. Denn ab nächsten Sommer zwingt die EU Entgelttransparenzrichtlinie.
Was für ein Wort, ne?
Die zwingt Unternehmen, transparent vorzugehen.
Ja.
So, jetzt haben viele Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich dieses sehr komplizierte Wort EU Entgelttransparenzrichtlinie gehört. Nadine, klär uns doch mal auf. Was steckt so dahinter, damit wir das ein bisschen einordnen können? Mhm. Und dann wollen wir natürlich dahin auch gehen, was das jetzt eben für Unternehmen, was das für Auswirkungen hat.
Mhm. Also erstens mal, ich glaube, das Wort, was man auf jeden Fall rauslesen kann, ist Transparenz. Also es geht darum, mehr Transparenz zu schaffen, aber auch nicht als Selbstzweck, also transparenter Transparenz wegen, sondern um ein Ziel zu erreichen, nämlich die gleiche Entlohnung für gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen.
Also das und ist gleichwertig bedeutet, wenn ich jetzt der Ingenieur bin und genau das Gleiche mache wie meine Kollegin, soll meine Kollegin genau das Gleiche verdienen. Und da sind wir ja aktuell nicht. Wir sind in Deutschland bei, ich glaube, 20% ungefähr. Ne?
Wir sind bei einem allgemeinen Gender Pay Gap, also einer Entgeltlücke von 16%.
Hm.
Das ist aber, wenn wir praktisch alle Durchschnittsgehälter von Männern und alle Durchschnittsgehälter Männern und Frauen schauen, da spricht man immer vom sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap. Wenn wir tiefer reingehen, also wenn wir wirklich das bereinigen, gleiche Jobs, gleichwertige Qualifikation, Erwerbsbiografie, kommt das Statistische Bundesamt auf 6%. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung aus Mannheim kommt auf 14,4%. Wie so oft bei Statistiken, was beziehe ich da eigentlich alles mit ein und wie mache ich Analysen? Also ich war auch überrascht. Ich habe mich mit den Unterschieden noch nicht genau, was die Ursprünge sind, aber sie sind auf jeden Fall da. Und ich würde auch sagen, mit Blick auf Gehälter, die ich aus Organisationen kenne, sind, glaube ich, die 14,4% realistischer als die 6%. Ja. Genau. Und das ist sozusagen der Ursprung. Wir wollen gleiche Entlohnung für gleichwertige Arbeit, aber gleichwertig kann auch sein, wenn wir jetzt Kriterien haben und wir stellen fest, wir wenden die Kriterien an und dann kommt der Ingenieur, die Ingenieurin vielleicht auf eine Gleichwertigkeit zu, was weiß ich, einer People and Culture Referentin. Keine Ahnung, ne? Müssen nicht alle Kriterien gleich gewichtet, also gleich sein, aber über alle Kriterien komme ich vielleicht auf die gleiche Bewertung. Ne? Auch das kann gleichwertig sein. Und das ist schon mal etwas, was jetzt sozusagen die EU uns mitgibt. Und das Gesetz soll in Deutschland oder die Richtlinie soll 1:1 umgesetzt werden, weil diese Richtlinie auch sehr, sehr konkret ist. Also es ist nicht nur wischiwaschi, die ist sehr konkret. Ich sage immer, die haben da wirklich ihre Messer ausgefahren, weil, und das ist ja wiederum, was viele jetzt gerade denken, oh, noch mehr Bürokratie. Der Staat hat doch gesagt, wir wollen Bürokratie abbauen. Ja, kann ich total nachvollziehen. Gleichzeitig, und das dürfen wir nicht vergessen, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist ein Grundrecht. Artikel 3 aus unserem Grundgesetz. Das ist nicht irgendwo eingesetzt, irgendwie ganz da weit hinten, ne? Sondern aus unserem Grundgesetz. Und darin steht auch, dass der Staat, also auf jeden Fall für Deutschland, sich verpflichtet, das auch mit staatlichen Maßnahmen zu unterstützen. Die wenigsten werden sich daran erinnern, die Vorgängerorganisation zur EU war die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Die wurde 1957 gegründet. Und auch in diesen Gründungsverträgen steht darin, jeder Mitgliedstaat sichert gleiche Entlohnung für gleiche, gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen. 1957, das ist auch schon ein paar Jahre her.
70 Jahre später, würde ich sagen, sind wir nicht richtig weitergekommen. Ne?
Genau, und dann haben wir ein Gesetz aus 2006, auch fast 20 Jahre alt, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da steht es auch nochmal drin, nochmal erweitert, nicht nur Männer und Frauen sind gleich zu behandeln, sondern auch man darf nicht diskriminiert werden aufgrund von Alter, Behinderung, Religion, sexuelle Orientierung, Herkunft. Ne? Also das auch nochmal ein Gesetz, was da sehr klar ist, dass es eigentlich keine Benachteiligung geben darf. Und das wäre spätestens der Zeitpunkt gewesen, an dem Unternehmen sichern, weil es auch sich explizit auf Entgelt und Arbeitsbedingungen und Entlassungen, Beförderungen bezieht. Das wäre der Punkt gewesen, an dem Organisationen sicherstellen hätten müssen, dass Vergütung diskriminierungsfrei erfolgt. Und mit Blick auf die Praxis, die wir heute sehen, ist einfach, dass das die meisten Organisationen heute nicht herstellen können. Weil am Ende sind auch nach dieser Regelung von 2006 alle Arbeitgeber verpflichtet, darzulegen, wenn jemand klagt, so ich werde hier unfair vergütet oder ungleich vergütet und es gibt keine objektiven Gründe dafür, dass sie das darlegen, dass das alles recht, also nach Regelhaftigkeit anhand von objektiven Kriterien erfolgt. Und das können die wenigsten tun.
Das heißt, es gab schon verschiedene Versuche in der Vergangenheit, die nicht sehr erfolgreich waren.
Genau.
In meiner Recherche konnte ich jetzt aber lesen, dass jetzt diese EU-Verordnung schon, wie du ja auch sagst, ein bisschen schärfer ist und mit Messern sozusagen jetzt in die Unternehmen reingebracht werden. Du hast jetzt das Ziel genannt. Wie wird das denn quasi versucht umzusetzen? Also was beinhaltet jetzt diese Richtlinie für die Unternehmen? Was für Pflichten und auch Rechte für die Mitarbeitenden kommt jetzt da mit?
Also was als erstes klar ist, es steht drin, jede Organisation muss Kriterien anwenden.
Also diese nachvollziehbaren Kriterien, die du dir ja immer wünschst.
Und die müssen objektiv und geschlechtsneutral sein. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was geschlechtsneutral oder auch nicht neutral wäre. Genau, das ist ein Aspekt. Und diese Kriterien müssen den Mitarbeitenden zugänglich gemacht werden. Die Unternehmen müssen auch gegenüber Bewerbenden aufzeigen, was ist ein Einstiegsgehalt in einer Funktion oder auch die Gehaltsspanne, eine Gehaltsspanne für den Einstieg. Und diese Informationen müssen die Bewerbenden schon vor der von dem Gehaltsgespräch erhalten.
Das heißt, bewerbende Mitarbeitende, die sich auf eine neue Stelle in einem anderen Unternehmen bewerben, dürfen, bevor sie überhaupt das Unternehmen betreten, dürfen und müssen sie erfahren, was die Gehaltsspanne in dieser Position ist.
Oder das Einstiegsgehalt. Mhm. Genau. Also das ist auch schon mal ein großer Mehrwert, glaube ich, für viele Bewerbenden, weil man oft gar nicht weiß, dann wird man selber gefragt, was ihre Gehaltsvorstellung und viele haben Angst, entweder übers Ziel hinauszuschießen oder sich unter Wert zu verkaufen.
Jetzt kann man den Spieß umdrehen. Und, das konnte ich lesen, die Unternehmen dürfen sogar gar nicht fragen, was dein Gehalt in deinem bisherigen Job war.
Ja, das ist explizit verboten.
Das heißt, liebe Bewerbende, die uns jetzt vielleicht zuhören, ihr dürft erstmal was hören, was man verdient in dieser Position und keiner darf euch fragen, weil das war ja auch, glaube ich, in der Vergangenheit ja oft so, man hat gefragt, was hast du denn eigentlich jetzt verdient? Ja. 70.000 und dann hat der neue Arbeitgeber gesagt, gut, der will wahrscheinlich eine kleine Gehaltserhöhung, machen wir 75.000 und dann sind wir gut, obwohl eigentlich wahrscheinlich das Einstiegsgehalt, ich sage jetzt mal, bei 100.000 liegen würde. Sagt sich das Unternehmen.
Super.
Genau. Aber das ist jetzt sozusagen durch die EU-Richtlinie, wird das zukünftig verboten sein.
Ja. Also viele haben Angst, dass dann wiederum, also die auch in der Branche unterwegs sind, dass die Unternehmen dann sehr große Spannen angeben, die wieder keine Orientierung geben. Und ich sage dann einfach, ja, das sollen Unternehmen gerne machen, aber Bewerbende können auch daran dann in Zukunft sehen, wie positionieren denn sich ihre potenziellen Arbeitgebenden, ne? Und ist das ein Arbeitgeber, bei dem ich mich da noch bewerben mag?
Ich habe da noch eine Zahl, damit wir einfach mal wissen, wie wir in Deutschland unterwegs sind. In Deutschland ist es aktuell, dass nur knapp 16% der Stellenanzeigen Gehaltsangaben beinhalten, weil das wird ja dann zukünftig sein, dass man dann schon in der Stellenanzeige das angeben kann oder sollte. In Großbritannien allerdings liegen wir schon bei 70% und in Frankreich bei 51%. Ja. Also da sehen wir schon, dass wir in Deutschland sehr stark, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, doch sehr weit
Genau. In diesen Bereichen sind wir in vielen Ländern gegenüber, sind wir einfach hinterher. Ne? Warum brauchen wir das? Ja, andere Länder sind schon viel weiter. Ne? Wenn man eben auch Angst hat, dass Deutschland wegen der Regularik vielleicht schlechter gestellt ist, sind, dass die deutschen Unternehmen da schlechter gestellt sind. Aber in anderen Ländern ist es noch
Wir müssen anders. Aber, Nadine, es gibt noch ein paar weitere Punkte. Also wir haben die geschlechtsneutrale und nachvollziehbare Vergütungssysteme, also mit den Kriterien. Wir haben die, ich sage jetzt mal in meinem Wortlaut, die Transparenz im Recruiting. Also wer sich neu bewirbt, muss nicht mehr sagen, was er verdient hat, darf aber erfahren, was quasi die Gehaltsspannen sind. Was hat es noch mit der Richtlinie auf sich?
Genau, jeder Mitarbeitende hat das Recht, also auch ein Auskunftsrecht, bezogen auf das Durchschnittsgehalt seiner Mitarbeitendengruppe, die gleichwertige Tätigkeiten tun. Sprich, und das aufgeteilt nach Männern und Frauen. Also die Unternehmen sind verpflichtet, Mitarbeitende einer Mitarbeitendengruppe.
Wir machen jetzt mal einen Vergleich. Ich arbeite jetzt, was ist in Köln? Ford als Beispiel. So, ich, Jonas, arbeite jetzt bei Ford. Ich dürfte jetzt meine Personalabteilung fragen, was verdienen meine Kollegen und Kolleginnen im Schnitt in der gleichen Position?
Genau. Oder auch, wenn ich sage, okay, in unserer Organisation ist die HR-Managerin gleichwertig mit der Marketing-Managerin, dann wäre das auch eine gleichwertige Tätigkeit und dann könnte man sagen, was ist jetzt hier das Vergleichbare.
Und das sogar aufgeteilt nach Mann und nach Frau.
Dann. Genau.
Das heißt, dann kann ich mich super gut ja einordnen, oder?
Genau, und dann kriege ich eine Information, die mir auf jeden Fall hilft. Und das ist das Durchschnittsgehalt. Sprich, auch Ausreißer natürlich in beide Richtungen spielen da mit rein.
Aber das hat ja super viele Konsequenzen, oder? Ja. Wenn ich jetzt mal überlege, ich als Jonas bei Ford erfahre, das Durchschnittsgehalt ist 70.000, ich verdiene aber nur 50.000. Mhm. Dann überlege ich ja schon mal, was macht das mit mir emotional? Mhm. Was macht das mit mir psychisch? Egal, ob ich dann zu meinem Arbeitgeber sage, so du, also jetzt müsste ich mal ein bisschen mehr verdienen, sondern was macht in diesem Moment, wenn ich erfahre, dass ich weit unter dem Durchschnitt verdiene? Oder aber auch, was macht es mit mir psychisch und emotional, wenn ich höre, okay, Durchschnittseinkommen ist 50.000 und ich verdiene aber 70 oder 80.000? Mhm. Also mit welchem, negativ gesprochen, psychologisch, mit welcher Arroganz gehe ich vielleicht die nächsten Wochen und Monate durch das Unternehmen, weil ich weiß, ich verdiene viel mehr als ihr alle?
Ja, und wenn es gute Gründe gibt, also wenn es diese objektiven Kriterien gibt und ich zum Beispiel weiß, hey, ja, zu mir kommen auch alle, um Rat zu fragen. Wenn jemand ein Problem hat, ein Fachwissen braucht, kommen alle zu mir. Ich bin auch in meiner sozialen Hierarchie ganz oben, weil ich eben eine bestimmte Expertise, Erfahrung mitbringe oder besonders engagiert, ne, mich einbringe. Dann erscheint mir das vielleicht einfach stimmig anhand der Kriterien. Genauso, dass ich vielleicht auch erst am Anfang stehe, weil ich sehe, oh ja, meine Kollegen, die haben ja auch schon ganz andere Schritte gegangen, haben ganz andere Expertise. Und bezogen auf die Kriterien, die ja dann aufgezeigt werden müssen, kann ich das auch nachvollziehen, dass jemand mehr verdient. Weil gleichzeitig macht es ja auch Druck, wenn ich beispielsweise gleich viel verdiene wie eine andere Person und ich aber feststelle, hey, sorry, das ist voll der Checker und ich halt noch nicht. Ne?
Da sind wir wieder bei dieser Fairness, bei dieser Gerechtigkeit. Ne? Fühle ich mich fair behandelt?
Ja.
Oder eben, genau, ich war jetzt zu kurz gedacht mit, ich verdiene einfach weniger als der Durchschnitt.
Ja.
Aber natürlich, wenn das halt nachvollziehbare Gründe hat und man weiß, okay, du arbeitest viel weniger oder dein Outcome ist ein ganz anderer, weil du eben nur zuarbeitest, aber keine Entscheidungen triffst, nicht 24/7 erreichbar bist oder,
genau.
Dann wird man sagen, okay, dann ist es eben so.
Und es kann mir ja dann auch eine Perspektive aufzeigen, ne? Also auch wenn ich noch nicht so viel verdiene, aufzuzeigen, ah ja, schau mal, das ist auch möglich. Ne? Und wenn das Durchschnittsgehalt ist, dann gibt es da wahrscheinlich auch noch eine Range drüber. Und was ich auf jeden Fall gerne an der Stelle auch jetzt gerade deinen Hörerinnen und Hörer noch mitgeben will. Ja, es gibt solche Plattformen wie beispielsweise Kununu, wo wir auch heute schon ganz viele Gehaltsdaten haben von Menschen. Da gehen auch sicherlich viele drauf, wenn sie sich interessieren für eine neue Stelle. Und da muss ich einfach sagen, sowas nenne ich immer Pseudotransparenz. Na, weil oft diese Daten, die werden zum einen angereichert mit anderen Daten von anderen Unternehmen. Was ist so in der Branche üblich für diese vermeintliche Tätigkeit? Dabei wissen wir gar nicht, ist es wirklich gleichwertige Tätigkeit, ne? Ich sage immer Projektmanager. Ich kann Riesenprojekte managen mit ganz viel Budget oder ich mache halt so kleine Larifari-Projekte, sorry, ne? Aber die nicht so einen hohen Impact haben. Ich habe aber zweimal den gleichen Titel. Ne? Und wenn ich solche Aspekte auch miteinander vergleiche, dann merke ich schon, das hinkt. Und diese Daten hängen natürlich immer davon ab, von der Qualität. Ne? Also haben da jetzt eher Menschen ihre Daten eingegeben, die am unteren Spektrum sind oder eher die höheren? Also wir prüfen das beispielsweise auch regelmäßig mit unseren Kunden und die Daten können passen, aber halt auch links und rechts komplett daneben liegen. Und das nenne ich dann so eine Pseudotransparenz, weil da denke ich, da wird mir was transparent gemacht, was aber am Ende gar nicht so sein muss. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass Organisationen die Informationshoheit übernehmen, ne, und sagen, hier, das sind die Durchschnittswerte, sind die Kriterien, so ist unser Einstiegsgehalt, so kann sich es weiterentwickeln. Ne?
Das heißt, auf der einen Seite werden ja die Rechte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gestärkt durch diese Richtlinie. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Pflichten, die jetzt Arbeitgeber haben. Eine Zusatz, und dann haben wir es nämlich auch alles in allem. Es gibt jetzt noch Berichtspflichten zu Gender Pay Gap. Also man muss jetzt sozusagen öffentlich darüber schreiben und berichten, wie der aktuelle Gender Pay Gap im eigenen Unternehmen ist. Das wird, glaube ich, super spannend, weil dann ist es für alle einsehbar. Ich habe dann schon in die Zukunft, wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche Rankings, die erstellt werden von Platz 1 bis Platz irgendwo, wo die Unternehmen dann auftauchen. Kann mir jetzt schon vorstellen, dass viele Unternehmen versuchen, das irgendwie zu bereinigen, schön zu reinigen, weil natürlich, denken wir jetzt an die großen Unternehmen, SAP, Mercedes und all die anderen Unternehmen, die wollen natürlich nicht auf Platz 30, Platz 50 stehen, sondern die wollen natürlich irgendwo sehr positiv auf Platz 1 stehen.
Und da habe ich vielleicht noch ein Unternehmen, was ich auch wirklich nochmal nennen kann, die da sehr engagiert sind. Das ist Vodafone. Die haben zum Beispiel ein Dashboard, wo jede Führungskraft sieht, welche Auswirkungen eine Gehaltsentscheidung auf den Gender Pay Gap im eigenen Team hat. Und die haben ein Ampelsystem und die ist grün, gelb oder rot. Und wenn sie auf rot schalten, dann gibt es ein Gespräch bei der Geschäftsführung. Und man muss aber nochmal dazu sagen, ne, natürlich kann es sein, ich habe in einem Team einen Gender Pay Gap, also einen Unterschied zwischen Männer- und Frauengehältern. Es kann zum Beispiel sein, ich habe sehr erfahrene, langjährige Kollegen männlicher Art und ich habe einige jüngere Frauen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und noch nicht die Kompetenzen darstellen können, die ihre älteren Kollegen haben. Aber dann habe ich zwar rein faktisch einen Gender Pay Gap, aber der ist nachvollziehbar anhand von, ne, beispielsweise Kompetenzen. Das muss man immer dazu sagen, weil die reine Betrachtung zwischen Entgeltunterschieden eben noch nicht aufzeigt, ist das ein Gehaltsunterschied, der begründbar ist oder nicht. Und da kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen geschlechtsneutralen Kriterien, wäre mir noch ganz wichtig. Da gibt's noch nicht viel, was definiert ist, was nicht geschlechtsneutral sind. Aber vielleicht mal zwei Aspekte, die wir schon wissen aus Arbeitsgerichtsurteilen. Das ist einmal Teilzeitbeschäftigte. Das ist eine indirekte Benachteiligung von Frauen. Also wenn ich Teilzeit beschäftige, schlechter behandle, weil die meisten Teilzeitbeschäftigten Frauen sind. Und wenn ich jetzt Teilzeitbeschäftigte schlechter stelle als Vollzeitbeschäftigte, dann ist das eine indirekte Benachteiligung von Frauen. Ja. Deshalb kann ich die nicht einfach von irgendwas ausschließen, irgendwelchen Zahlungen beispielsweise. Das andere Aspekt ist, und da werden viele stöhnen oder stöhnen auch viele Unternehmen, aber auch Menschen, die gerne verhandeln, nämlich Verhandlungsgeschick ist auch kein geschlechtsneutrales Kriterium. Und warum? Weil ich als Arbeitgeber nicht darlegen kann, dass nicht doch geschlechtsspezifische Vorurteile mit einen Einfluss hatten auf die Entscheidung und der Gehaltshöhe beispielsweise. Und wir wissen aus der Forschung, dass beispielsweise große Menschen mehr verdienen als kleinere. Immer im Schnitt, ne? Nie absolut, aber immer im Schnitt. Und bei Männern ist dieser Effekt größer, auch interessant, als bei Frauen. Aber auch große Frauen verdienen mehr als kleine Frauen. Das Gewicht hat einen Einfluss. Also bin ich eher fülliger oder schlank? Attraktivität hat einen Einfluss.
Wollte ich gerade sagen, Aussehen, ne? Weil wir hatten vom Max-Planck-Institut jemanden, der das auch, also die Studien zeigen, dass Größe, Aussehen total was macht, was das Gehalt angeht.
Ja. Und deshalb ist es auch nicht nur für Frauen gut, wenn wir da mehr Klarheit haben, sondern einfach für alle Menschen, weil es am Ende ja nicht darum geht, ne, soll ja um meinen Beitrag gehen, um Kompetenzen, um das, was ich einbringe, um mein Engagement, um Aspekte, die wir einfach auch anders beschreiben können, die einen wirklichen Mehrwert haben für die Organisation. Ne?
Du hattest ja jetzt ganz am Anfang gesagt, dass in der Vergangenheit ja schon versucht worden ist, gewisse Sachen zu verändern, gewisse Transparenz reinzubringen, auch den Gender Pay Gap zu beeinflussen positiv. Was macht dich jetzt so siegessicher, in Anführungsstrichen, dass jetzt durch diese EU-Verordnung das sich jetzt wirklich auch verändert? Also sind die Konsequenzen jetzt größer, also sind was Bestrafung angeht, also was Gelder angeht, die man bezahlen muss? Oder geht es jetzt damit einher, weil eben die Mitarbeitenden so viel Rechte bekommen, die sie eben einfordern können? Und wenn sie das alles einfordern, dann haben wir ja alles transparent. Also was macht dich jetzt so in Anführungsstrichen siegessicher, dass eben durch diese EU-Richtlinie sich jetzt wirklich was verändert?
Also beides, sowohl als auch. Also die gestärkten Mitarbeitendenrechte, Transparenz zu bekommen über wirklich relevante Informationen, das muss man einfach sagen. Aber eben auch durch Sanktionsmechanismen, die es geben wird. Und das ist jetzt der unschöne Teil, ich bin da auch kein großer Fan davon, aber auch was Klagen angeht. Also es kann Sammelklagen geben, es kann Verbandsklagen geben, sprich die Menschen müssen vielleicht selber gar nicht klagen. Sondern
gute Anwälte machen sich jetzt schon Gedanken, ne?
Wahrscheinlich.
Wie kann ich ganz viele Mitarbeitende zusammenbekommen, um dann gegen ein Unternehmen zu klagen?
Ja, und ich muss das halt auch nicht alleine machen. Ne? Ich glaube, das ist ja auch, was viele zurückschrecken würde, zu sagen, ich muss jetzt meinen Arbeitgeber verklagen. Aber wir sehen eben auch gerade ein aktueller Fall, der jetzt vom Bundesarbeitsgericht ist. Da geht es um eine Managerin von Daimler Truck. Da geht es jetzt um eine Schadensersatzsumme von 420.000 Euro. Das ist halt auch einfach viel Geld für eine einzelne Person. Ne?
Wenn man das jetzt mal auf 100, 200 dann addiert, die dann klagen könnten.
Ne? Genau, sind vielleicht nicht bei allen so diese Spannen drin, weil das ist, ich sage mal, eine Person in einer auch gehobenen Stellung. Der wurden schon 130.000 Euro schon zugesprochen vom Landesarbeitsgericht Stuttgart.
Was war da das Problem oder der Grund? Sie fühlte sich diskriminiert quasi, was die
gegenüber ihren direkten Kollegen, die eben Vertriebsfunktion und der Arbeitgeber konnte jetzt auch nicht konkret darlegen, welche Kriterien diese objektiven Kriterien dazu geführt haben, dass sie schlechter gestellt.
Müsste das nicht viel, viel höhere Wellen schlagen? Also ich meine, du bist ja voll in dieser Bubble drin.
Ja,
du
bekommst also das hat ja schon, mit. Das hat schon auch
Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja. Und denk mir doch, das ist doch, ich meine, Daimler ist jetzt kein Daimler Truck, aber gehört ja zu Daimler, ist ja jetzt kein kleines Unternehmen, wo man doch sagt. Ja,
hat aber schon echt Presse gemacht. Ja, oder wir hatten jetzt auch erst kürzlich eine Klage, da ging es um eine Bürgermeisterin im Schwarzwald, die hat ihm nachträglich noch ihren Arbeitgeber verklagt, also praktisch die Gemeinde, für die sie tätig war, weil sie festgestellt hat, dass nicht nur ihr Vorgänger höher eingruppiert wurde von Anfang an, sondern auch ihr Nachfolger. Und der Gemeinderat dieser Schwarzwaldgemeinde konnte nicht mit objektiven Kriterien darlegen, dass es gute Gründe dafür gab, sie niedriger einzugruppieren. Und auch da hat das Arbeitsgericht jetzt dieser Bürgermeisterin recht gegeben und auch im Nachgang noch, ne, also das Arbeitsverhältnis war schon beendet, hatte sie die Möglichkeit, dann Schadensersatz einzufordern und hat dann auch zugesprochen bekommen.
Und dann ist es eben die Angst der Unternehmen, in der Öffentlichkeit bloßzustehen, weil ich meine jetzt, ne, die Gemeinde wird ja jetzt, oh Gott, ne, was wird man über die jetzt sagen?
Das war, glaube ich, sogar in der Tagesschau oder zumindest in der Tagesschau-App habe ich es gelesen.
Daimler Truck genauso, also wird sich jetzt eine 40-jährige Führungskraft, eine weibliche, sich überlegen, gehe ich zu Daimler Truck, wenn es ja schon solche Vorfälle gab, ne? Das heißt, da wird ja schon sehr am Image gekratzt. Und das macht dich in Anführungsstrichen siegessicher, dass jetzt durch diese EU-Richtlinie die Beweispflicht ja eher auf der Seite der Unternehmen liegt.
Genau.
Dass einfach jetzt vor dem Hintergrund der Angst, was da alles kommen könnte, dass jetzt die Unternehmen eben die Stellschrauben drehen.
Ja, und anscheinend geht es leider nicht anders. Manche brauchen dieses Szenario. Ne?
Glaubst du, es gibt so
dieses Drohpotenzial?
Schlupflöcher, dass man das so schön bereinigen kann und so? Oder glaubst du, das wird ab nächstem Jahr? Und
also natürlich kann man sich immer schön rechnen. Das wird es auf jeden Fall geben. Ne? Ich kann mir das, gerade was nochmal gleichwertige Tätigkeiten angeht. Ich glaube, da werden sich einige Unternehmen versuchen, irgendwie schlanken Fuß zu machen. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass eben über diese mehr an Transparenz eben auch der Druck von innen steigen wird, mehr Nachfragen, mehr Nachfassen. Und wieso haben wir das jetzt so wurde das jetzt so bewertet, beziehungsweise warum ist diese Tätigkeit in dieser mitarbeitenden Gruppe auch? Damit werden ja auch nochmal Informationsrechte auch von Betriebsräten gestärkt oder von Arbeitnehmervertretungen. Ne? Und von dem her, ich würde immer sagen, würde sich jede Organisation eben heute schon an Recht halten, also ein Gesetz, was ich vorher gesagt habe, aus dem Jahr 2006, die sind super aufgestellt. Ne? Ich fand es ganz spannend, ein Unternehmen, das Oper Leipzig, ist eigentlich kein Unternehmen, sondern eine Organisation, die haben letztes Jahr den German Equal Pay Award gewonnen und eine Vertretung aus dieser Organisation hat gesagt, eigentlich ist es schon komisch, dass wir einen Preis für etwas bekommen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und ich glaube, das trifft es eben ganz gut. Ne? Und ich glaube, Organisationen, die aber genau so drauf schauen, ne, die haben schon wahrscheinlich ihre Haufe Hausaufgaben gemacht und denen war das schon ein Anliegen, da eben ja gute Basis zu schaffen. Weil am Ende geht's doch darum, wir setzen mit Vergütung einen Rahmen für Zusammenarbeit. Wir setzen die Spielregeln. Und ich kann doch auch als Mitarbeitende oder als zukünftige Mitarbeitende nur dann wirklich eine mündige Entscheidung treffen im Sinne von meiner Unterschrift und einem Vertrag, wenn ich mit diesen Spielregeln einverstanden bin. Weil da geht's doch um ja ein Kollektiv. Und das ist vielleicht auch der Paradigmenwechsel, wo wir in vielen Organisationen hin müssen. Weg, und das muss ich leider auch Mitarbeitenden sagen, weg von ich verhandle für mich am besten hin zu einer Systematik, zu Spielregeln, ne, die unser gemeinsames Spiel definieren. Und das muss stimmig sein für die Organisation und für die Menschen, die dort arbeiten als Ganzes. Und eben ja die bisher halt ihre individuellen Präferenzen sozusagen maximiert haben, die kommen dann vielleicht bekommen vielleicht ein bisschen weniger von dem Kuchen ab. Aber eben für die anderen, ne, denen auch das ein Anliegen ist, die werden jetzt eben bekommen mehr Sicherheit, dass das auch gut ist. Und vielleicht gerade auch nochmal an die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist mir nochmal ganz wichtig, wenn ihr das nächste Mal von jemandem hört, der ein Gehaltsgespräch hat oder eine Verhandlung, sagt bitte nicht, verkauf dich nicht unter Wert und lass dich nicht über den Tisch ziehen. Warum? Weil es die Verantwortung für ein faires Gehalt der Bewerbenden, der Mitarbeitenden gibt. Und das ist nicht die Verantwortung von dem einzelnen Menschen, sondern es ist die Verantwortung von der Organisation, fair zu vergüten. Und das ist ein Twist, ne, hin zu, ja, im Gespräch. Was ist denn hier der Rahmen? Nach welchen Kriterien wird denn hier vergütet? Wo finde ich mich denn dann wieder im Gefüge mit diesem Gehalt? Und wie stellen Sie sicher, dass das fair ist? Also viel mehr über Fragen hinzukommen, Verantwortung auch da zu platzieren, wo sie hingehört. Nämlich dort, wo auch die Informationen sind und dort, wo auch die Entscheidungsmacht ist.
Das war ein schöner Abschluss, Nadine. Und du hast ja vor dem Gespräch immer gesagt, Jonas, du darfst ja so tolle Menschen treffen in diesem Podcast. Und ich kann ja sagen, ja, das ist auch wirklich immer schön. Aber jedes Mal gehe ich dann aus diesen Gesprächen raus, weil für mich das ja so verschiedene Bubbles sind, verschiedene Themen. Ne? Ich meine, du beschäftigst dich seit Jahren mit diesem einen Thema. Ich darf in verschiedene Themen so eintauchen. Und jedes Mal, wenn ich die Recherche mache und jedes Mal, wenn ich dann mit diesen Menschen spreche, gehe ich immer raus, fasse mir in den Kopf und denke mir so, wie du ja auch, es ist jetzt seit 70 Jahren, versuchen wir, dass Männer, Frauen gleich vergütet werden. Es gibt verschiedene Richtlinien schon, die das irgendwie versucht haben einzufordern. Nach 70 Jahren sind wir immer noch nicht da. Also wir sind weit davon entfernt. Es gibt ja auch die Zahl, dass, ja, wenn wir jetzt so weitermachen würden, ja irgendwie, ne, ist ja dreistellig. Ich glaube, über 100 Jahre, das dauern würde, bis ich es angleichen würde. Und jedes Mal fasse ich mir an den Kopf und denke mir so, das ist so traurig, wie die aktuelle Situation ist, weil es ja eben so viel verändern würde.
Ja.
Stichwort Veränderung. Wir gehen auf die Zielgerade zu. uns hören ja auf der einen Seite Unternehmen zu, HR-Verantwortliche, Führungskräfte, aber auf der anderen Seite eben ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. So. Gucken wir erstmal auf die Perspektive von den Unternehmen. Mhm. Was wäre jetzt so, ich meine, ihr beratet Unternehmen, habt da verschiedene Empfehlungen auch, aber was wäre jetzt so deine Empfehlung, wenn uns jetzt welche zuhören und denken, oh Gott, ich hatte das noch gar nicht auf dem Schirm oder ja, ich habe es auf dem Schirm, aber noch nicht angepackt. Was würdest du jetzt den Unternehmen empfehlen? Was sind so jetzt die ersten Schritte, die sie unternehmen sollten, um eben nicht negativ in der Öffentlichkeit zu stehen durch die Richtlinie?
Also erstmal nochmal konkret verstehen, was kommt da auf sie zu? Also ein Podcast ist ein erster Schritt, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Sich dann zu überlegen auf Seiten der Unternehmen, wo stehen wir denn da? Was würde uns heute Probleme machen, wenn wir es direkt umsetzen müssten? Was sind sozusagen die größten Handlungsfelder? Sich aber auch bewusst machen beziehungsweise herausfinden, wo liegen Spannungsfelder in der Organisation rund um das Thema Vergütung. Manche dieser Spannungsfelder haben eben mit Vergütung gar nichts oder können nicht gelöst werden, wie die, die wir vorher besprochen haben, mangelnde Wertschätzung oder eben auch eine Überlast, ne, können wir damit nicht lösen. Und dann ganz klar zu sein in der Kommunikation, wenn an so einer Überarbeitung des Vergütungssystems oder an einzelnen Aspekten gearbeitet wird, dann möglichst früh Mitarbeitende zu informieren, dass da was passiert, was die Hintergründe sind, was die Motive sind, mit welchen Werten, Haltungen man an dieses Thema jetzt rangeht. Sich auch wirklich mal Gedanken machen, beispielsweise zum Thema Transparenz. Welchen Wert hat Transparenz in unserer Organisation, für uns, in unserer Kultur, in unserer Zusammenarbeit? Wo wollen wir da auch hin? Also auch so einen perspektivischen Rahmen schon mal aufspannen. Weil so ein bisschen meine Angst ist, dass jetzt alle hingehen und wollen da Häkchen, Checks setzen. Ne? So, Hammer, Hammer, Hammer. Oh Gott, und jetzt sind wir fertig. Sondern Vergütung wirklich zu betrachten als einen strategischen Aspekt der Unternehmensführung. Und sich das bewusst werden, dass da mehr drin steckt als einfach nur am Ende eine Entgeltabrechnung, die da rausgeschickt wird. Mhm. Und sich doch ehrlich machen, was die eigenen Kompetenzen in diesem Bereich angehen und sagen, okay, vielleicht stelle ich fest, ich weiß gar nicht, ich weiß viel zu wenig darüber und ich muss mich jetzt schlau machen. Weil leider ist das ja oft, gerade auch bei Führungspersonen, so ein Thema, dann ist man so im Doing drin und dann denkt man, jetzt ist es zu spät, eigentlich müsste ich es doch schon längst wissen und ich habe mir das Wissen noch gar nicht angeeignet. Na, dann kommt manchmal auch so ein schlechtes Gewissen. Also versuche ich dieses Thema von mir so wegzudrücken. Digitalisierung ist ja auch so ein Thema. Ne? Also deswegen einfach so what, was in der Vergangenheit war, ne, ist so, jetzt aber sagen, okay, wie wollen wir es in Zukunft haben und auf diesen Aspekt, auf diese Zukunftsperspektive den Blick zu richten.
Okay, und auf der anderen Seite haben wir die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Was würdest du denen empfehlen, wenn jetzt demnächst schon wieder Gehaltserhöhungen bzw. Gehaltsverhandlungen anstehen? Oder was würdest du denen jetzt mitgeben wollen oder mit, was können die machen?
Ja, also zum einen sollen sie sich auch mal damit beschäftigen, was sind denn da auch ihre eigenen Rechte, also wie die auch auf sie zukommen, die sie in Zukunft haben werden, mit anderen über die Thematik auch zu sprechen, aber sich auch bewusst zu werden, auch welche eigenen Bedürfnisse an so einem Aspekt wie Gehalt verknüpft sind. Geht es jetzt wirklich ums Gehalt oder geht es nicht um was ganz anderes? Ich sage zum Beispiel immer, wir müssen Wertschätzung von Gehalt trennen. Da bekomme ich dann immer ganz weite Augen, geöffnete Augen von Mitarbeitern. Wie? Nein, Gehalt ist Wertschätzung. Und ich sage, nein, Gehalt ist ein Regelsystem oder sollte ein Regelsystem sein. Und wenn Gehalt Wertschätzung wäre, dann bedeutet es ja auch, dass Menschen mit einem hohen Gehalt viel mehr Wertschätzung verdient haben wie Menschen mit einem niedrigen Gehalt. Wollen wir das wirklich? Und dann habe ich mal so die Gesicht, nee, das wollen wir nicht. Ne? Also, und das Punkt ist nämlich auch der, wenn Einzelne gewertschätzt werden, wie so onkelmäßig, ja, komm, du bekommst jetzt noch mal ein bisschen extra oder von meinem Erbe bekommst du ein bisschen mehr, ne? Dann ja, freue ich mich vielleicht drüber, aber alle anderen sind zurückgesetzt. Na, und das erzeugt Spannungen in der Organisation. Und das wollen wir eigentlich auch nicht. Also sich da auch mal so ein bisschen zu emanzipieren, auch von solchen Vorstellungen oder auch von so Begriffen wie, ja, Leistung muss sich zählen, und dann mal zu hinterfragen, was ist denn wirklich Leistung? Was ist das für mich? Ist das meine Anstrengung oder wirklich auch mein Arbeitsergebnis? Ne? Mhm. Oder eine Kombination aus? Und da, ja, auch sich selbst mal zu reflektieren und dann eben in solchen Gesprächen, wo es um Vergütung geht, Fragen, wie ich sie gerade schon genannt habe, viel stärker einzubringen und die Verantwortung für ein faires Gehalt eben dorthin zu platzieren.
Das fand ich, was du eben gesagt hast, ne? Nicht jemanden mit auf den Weg geben, verkauf dich bloß nicht unter Wert. Ne? Die Verantwortung liegt eben auf der anderen Seite. Nadine, wir haben immer eine Abschlussfrage und die kannst du jetzt relativ oder musst du relativ spontan beantworten. Die ist aber komplett offen und du kannst dich in eine Nische setzen, aber eben auch völlig offen beantworten. Denn das Motto von uns, von den Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen.
Oh ja.
So, das heißt, wenn du jetzt die Telefonnummern von allen Führungskräften, von allen Mitarbeitenden hättest und auf einem Knopfdruck quasi eine Nachricht raussenden könntest und jeder würde sie lesen und empfangen, was würdest du dir wünschen von uns? Was sollten wir denn zukünftig jetzt anders machen?
Über Gehalt und Geld zu sprechen, aber nicht nur oberflächlich, bezogen auf Summen, sondern über all das, was da rumliegt an Werten, an Wertvorstellungen. Was ist mein Blick für die Zukunft? Was passt zu mir? Was passt zu uns? Und immer den Blick auf das gemeinsame Kollektiv zu richten. Aber vor allem fangt erstmal an zu sprechen, sich selbst immer wieder zu überprüfen und die eigenen Gedanken, was so die eigenen Antriebe, Motive sind für gewisse Aussagen und wo die eigentlich herkommen. Sich der eigenen Prägungen auch bewusst werden.
Das ist doch schön, das nehmen wir so. Und ich fand, in einem Interview hast du es auch, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Du hast nämlich gesagt, den Unternehmen ist gar nicht Angst oder den Mitarbeitern diese Angst vor der Transparenz, dass jetzt jeder weiß, was wer wie was verdient, sondern es geht vielmehr darum, nach welchen Kriterien. Ist es jetzt gerecht, ist es fair oder eben unfair? Also gar nicht so dieses, jetzt wissen alle, was die Summen sind, sondern es geht vielmehr darum zu verstehen, wie entstehen denn eigentlich die Summen. Ja. Und das macht viele eben, weil viele eben nicht diese objektiven Kriterien haben und das bereitet ganz vielen Angst.
Ja. Und deshalb sage ich auch, ein Gehalt sagt mehr über die Organisation aus, als über den Menschen, der dieses Gehalt bezieht. Weil das sind Wertvorstellungen, ne? Bewertungen, die da reinfließen der Organisation, eine Zahlungsfähigkeit, die dazu auch noch trifft auf die Zahlungsbereitschaft. Ja. Und sozusagen das Gehalt ist das Produkt daraus. Und deswegen, glaube ich, kann man am Gehalt mehr über die Organisation lernen
als über den Menschen.
Ach
schön, Nadine. Ich hoffe, wir geben aber ein bisschen den Menschen da draußen ja auch den Mut, dass eben durch die neue EU-Richtlinie sich einiges verändern wird. Und wer jetzt sagt, ich muss noch viel mehr erfahren und wissen, du bist auf LinkedIn sehr aktiv. Nadine Nobile wird man dich finden. Eure Agentur, wo ihr Mitarbeitende oder Unternehmen eher berät, ist CoX.
New Pay Collective, genau.
Und New Pay Collective, genau. Die beiden habe ich mir hier aufgeschrieben. Und du hast schon zwei Bücher geschrieben, New Pay Journey und New Pay. Und jetzt kommt auch ein ganz neues Buch noch raus, Gehaltstransparenz gestalten. Ist eher ein Workbook, was sich eher dann an die Verantwortlichen richtet, um das dann auch wirklich in der Praxis umzusetzen.
Wobei es so geschrieben ist, dass es jeder lesen kann, der auch nicht aus dem Fachbereich kommt, der sich einfach für die Thematik interessiert.
Das sowieso. Also die, die jetzt bis zum Ende, glaube ich, uns zugehört haben, also für die ist es auf jeden Fall wertvoll. Ja, genau. Nadine, vielen, vielen, vielen Dank für den Input. Und vielleicht sprechen wir uns dann nochmal in einem Jahr oder anderthalb Jahre, was dann so passiert ist.
Oh ja, ich glaube, das ist spannend.
Ja, ich auch. Also, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.